Prost!
Hallo und herzlich willkommen zu Immer wieder Dynamo, dem dynamischen Podcast. Bevor wir mit dem eigentlichen Podcast anfangen, würde ich gerne eine kurze Korrektur vornehmen. Und zwar habe ich im Trailer erwähnt, dass mein erstes Spiel ein Spiel gegen VfB Leipzig war. Ich habe noch mit meinem Vater darüber geredet und es war VfB Chemnitz, nicht Leipzig. Wahrscheinlich ist irgendwas bei mir hängen geblieben. Er hat mir auch noch erzählt, dass mein Vater tatsächlich zuerst den Falschen zugejubelt hat, da Chemnitz irgendwie schwarz-gelbe Trikots gehabt haben und Dynamo grün-schwarze. Also keine Ahnung, vielleicht wisst ihr da mehr als ich. Was ist in der Woche passiert? Bevor ich mit den Spielen anfangen möchte, also mit dem Spiel gegen Saarbrücken, würde ich gern auf ein Interview eingehen, und zwar von unserem Sportchef Becker. Becker hat ein Interview im Kicker gegeben, wo er vor allem das Finanzverhalten von anderen Drittliga-Clubs kritisiert hat. Zum Beispiel erzählt er, im Durchschnitt sind 1,6 Millionen Euro Verluste bei den Vereinen in der Drittliga, obwohl auch die Einnahmen gestiegen sind. Ich meine, das kann verschiedene Gründe haben. Ich meine, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo wir keine Zuschauer haben können, wodurch halt auch viele Einnahmen eben verloren gehen. Genauso die Leute, die nach dem Spiel schnell in den Fanshop rennen oder sowas. All das fällt ja alles weg. Und ein weiterer Grund, den ich überhaupt nicht wirklich so bedacht habe, ist, dass höhere Gehälter natürlich auch Grund sind. Also ich meine, dass die dritte Liga finanziell eher risikobehaftet ist, das sollte uns allen bekannt sein. Wir haben ja seit Bestehen etliche Vereine, die es irgendwie finanziell getroffen hat, die Lizenzabzug bekommen haben, insolvent gegangen sind, Punktenabzug und so weiter und so fort. Also zum Beispiel letzte Saison Chemnitz, das Jahr davor glaube ich Erfurt, dann solche Traditionsvereine wie Aachen und Stuttgarter Kickers und all das. Ich glaube, der Grund zum einen ist zu wenig Fernsehgeld auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben einen riesen Unterschied von den Fernsehgeldern, den man in der zweiten Liga bekommt und in der dritten Liga. Also klar liegt es auch an der Marketingstrategie oder auch, dass die Fernsehrechte oder die Rechte allgemein der dritten Liga eher an DFB liegen als an DFL. Aber trotzdem muss da mehr kommen. Vor allem auch diese Aussicht auf Fernsehgelder in der zweiten Liga führt auch zu viel, viel zu hoher Risikobereitschaft. Also dass vor allem frisch abgestiegene Vereine und auch, sagen wir mal, Emporkömmlinge versuchen auf Teufel komm raus sofort hochzukommen. Wodurch natürlich viel Einkauf wird und viel mehr ausgegeben wird, als eigentlich da ist. Außerdem ein weiteres Problem ist vor allem die Anforderungen an die dritte Liga, beziehungsweise die Anforderungen, die der DFB an die Vereine stellt, die in die dritte Liga aufsteigen. So ist zum Beispiel eine Rasenheizung Pflicht und Stadien müssen eine Größe von, ich glaube, 10.000 Plätze haben. Was meiner Meinung nach eher wirklich wenig Sinn macht. Also ich finde, wenn ein Verein es schafft, in die dritte Liga aufzusteigen und das auch durch sportliche Leistung schafft, dann sollte nicht das Stadion das Problem sein. Also ich meine, Lübeck hat jetzt ja eine Sondergenehmigung, weil sie keine Rasenheizung haben. Aber ich meine, ganz ehrlich, in Verl oder in, meinetwegen auch in türkischen München braucht kein 10.000-Mann-Stadion. Wozu denn auch? Also das sind so Anforderungen, die komplett sinnlos sind. Viel wichtiger ist hier eher wirklich auf die Infrastruktur der einzelnen Vereine einzugehen. Ich meine, sehen wir uns mal die beiden Negativbeispiele an. Die beiden Investorenvereine nenne ich es mal, Uerding und Türkgücü. Bei Uerdingen wurde, nachdem die aufgestiegen sind, durch den Geldgeber Ponomarev viel, viel Geld in Spielern ausgegeben. Obwohl sehr viel Infrastruktur fehlt. Also das Stadion ist ja noch nicht irgendwie fertig oder wird noch gebaut. Weiterhin, ja, bei denen ist einfach kein Geld da momentan. Also die Spieler müssen ja auch selber ihr Wasser zahlen, die Masseure ihr Öl. Und sogar Fans mussten dafür Geld sammeln, damit die Spieler Wasser haben. Also meiner Meinung nach kann das nicht sein. Es kann meiner Meinung nach wirklich nicht sein, dass ein Verein so auf Pump Geld ausgibt, ohne das richtig zu erwirtschaften. Also das ist vor allem auch ein Schlagungsgesicht für viele Vereine, die irgendwie versuchen, auch mit, nennen wir es mal klar, mit Geldbeutel, irgendwie ihr Bestehen zu sichern. Also das verstehe ich halt nicht. Sehen wir uns zum Beispiel, ja, meinetwegen in Lübeck an oder sowas. Also die werden wahrscheinlich auch einen sehr geringen Etat haben und dann hast du neben denen einen Verein wie Uerding, die in der dritten Liga 50.000 Euro für Großkreuz bezahlt haben, also als Gehalt her. Das, ja. Ja, und zum Beispiel bei Uerding ist halt auch bei Investoren halt wieder, wenn die Investoren keinen Bock mehr haben, was wir aus dem Verein, ne? Ich meine, bei Uerdingen sehen wir das ganz klar. Ponomarev wollte sich ja zurückziehen und hat erst ewig keinen Investor gefunden, wodurch auch dieses Bestehen des Vereins ja wirklich stark auf der Kippe stand. Das scheint sich ja jetzt, die Zukunft scheint sich ja selbst jetzt noch nicht sicher, obwohl anscheinend ein Investor gefunden wurde. Ich glaube, Noah Group heißt die, wo aber das auch so Problem besteht. Ein Verein von denen in der lettischen ersten Liga, glaube ich, ist ja schon in dem wurde die Lizenz entzogen. Und was ist das denn schon für eine Voraussetzung, wenn ein Investor in die Drittliga kommt, wo wahrscheinlich die Anforderungen höher sind als in Lettland? Ich finde das persönlich sehr fragwürdig. Und zum zweiten Beispiel, Türkgücü München ist ein Verein, den ich wirklich nicht leiden kann, muss ich ehrlich zugeben. Weswegen ich vielleicht etwas, nehmen wir es mal, befangen bin. Jeder kennt vielleicht etwas den Verein an sich. Hasan Kifran hat sich ja da eingekauft und halt den Verein wirklich von unten bis nach ganz oben geholt. Und auch da war auch wieder dieses, ja, ich gebe kein Geld mehr, abblämt dann doch, aber nee, doch nie. Anni, komm, ich bleib doch. Wo auch der Kader stark verkleinert wurde. Wo man eigentlich fast davon ausgehen kann, dass das wirklich in der Winterpause mehr eine Art Taktik war, weil die haben ja einen sehr, sehr breiten Kader gehabt. Was mein Problem auch noch bei Türkgücü München ist, die haben keine Infrastruktur. Die haben keinen Trainingsplatz, kein Nachwuchsleistungszentrum, kein Stadion, kein nischt. Die sind auf einem Betriebssportplatz. Also die haben nicht mal alle Jugendmannschaften. Ich finde persönlich hat so ein Verein keine Berechtigung, in der dritten Liga zu bleiben. Ich bin sehr negativ gestimmt Investorenverein, weil ich ein starker Fußballromantiker bin. Das kommt auch davon durch mein Dynamo-Fansein. Aber auch so als Außenstehender, es kann doch nicht sein, dass wenn ein Verein keine ordentliche Infrastruktur hat, irgendwie in dem Profifußball bestehen darf. Also ich finde, da muss schon vorher Bedingungen geschaffen werden, um wirklich profihaft arbeiten zu können. Nur mal zu dem Thema. Becker spricht auch noch Lautern an. Und Lautern ist auch so ein Thema für sich. Lautern ist, wie allen bekannt sein dürfte, insolvent gegangen. Wozu ich anmerken darf, es gibt da eine ganz interessante Doku auf ARD, kann man auch auf YouTube finden. Die geht ungefähr eine Dreiviertelstunde und lässt sich sehr gut ansehen, wie das mit Kaiserslautern so kam, wie es jetzt ist. So wurde in der Doku auch ganz gut dargestellt, dass eben der Abstieg vom Lautern eigentlich schon mit dem Meistertitel 98 begann. Im Prinzip ist es ja auch ein, ja, wir wollen da oben bleiben, deswegen geben wir mehr Geld aus, als wir eigentlich haben. Und viele Fehlinvestitionen und Fehlentscheidungen im Personalebene, ja, könnt ihr euch aber selber anschauen. Wie gesagt, sollte bekannt gewesen sein, dass Lautern insolvent wurde. Lautern wurde insolvent. So. Das heißt, viele, viele Vereine haben kaum Ablöse bekommen. Also Dynamo hat es auch getroffen, als sie Lukas Röss verkauft haben. Haben die Stadt den übrig gebliebenen 50.000 oder 2.000 bekommen. Ich finde das nicht mal das Schlimmste. Vor allem Würzburg hat statt 200.000 8.000 bekommen. Genauso Asbach. Die wurden ja um fast 120.000 Euro beschissen, meiner Meinung nach. Und dann, nachdem der regionale Investor reingekommen ist, haben die ja 4 Millionen gleich ausgegeben. Das ist auch so eine Frage für mich. Warum darf das sein? Wieso? Wie gesagt, ich verstehe das persönlich wirklich nicht. Ich finde, wenn man als Verein gerade eben erst schuldenfrei geworden ist, kann man doch nicht klar mit solchen Beträgen in der dritten Liga um die Gegend kommen, oder? Ja, ist halt meine Meinung dazu. Ich bin da sehr, sehr negativ eingestellt, was Investoren angeht und so weiter und so fort. Es gibt viele, viele Beispiele, wie es mit Investoren blöd läuft. Also wenn er, sagen wir es mal so, wenn er keinen Bock mehr auf sein Spielzeug hat, ne? Da haben wir zum Beispiel Portsmouth in der englischen Liga, Bury und so weiter und so fort. Selbst L.A. Aalen, falls euch ein paar von euch noch der deiner Vereinsname was sagt, der lange Jahre in der zweiten Liga Bestand hat und jetzt in der, ich glaube, Regionalliga rumhängt. Ja, außerdem finde ich persönlich, nimmt das vielen Vereinen irgendwo halt auch einen Platz weg, den sie verdienen. Also ich meine damit, viele Vereine arbeiten hart, arbeiten ehrlich, wirtschaften als e.V. mit Mitgliedern zusammen und dann kommt halt ein Verein in die Ecke, der im Prinzip nichts weiter als eine Werbung ist für ein Energiegetränk und sagt dann, ja, hier Leute, jetzt sind wir hier erst Liga, was los? Ne? Da könnte ich halt auch noch stundenlang drüber reden. Also, ich glaube, dafür werde ich vielleicht mal eine extra Folge machen, warum ich RB Leipzig scheiße finde. So, fertig. Jetzt mal ein komplett anderes Thema. Ja, ein paar von euch haben es vielleicht schon gelesen. Bei Liga 3 Online, Dynamo hat Interesse an Riesa. Verzeihung, meine Bachilla. Barilla von Saarbrücken ist ein flexibler Verteidiger, der auf vielen Positionen in der Verteidigung ja, spielen kann. Ich denke, der wäre ein guter Nachfolger für Meier, da er ja ausgeliehen ist. Und vor allem wäre er auch ablösefrei. Also sein Vertrag hört im Sommer auf. Und wir und Rostock sind laut Bericht an ihm interessiert. Ich denke, das wäre eigentlich kein schlechter Transfer. Ein flexibler Innenverteidiger, der noch recht jung ist, kann man immer gebrauchen, meiner Meinung nach. So, wo wir gerade bei Saarbrücken sind, ne? Saarbrücken. Leute, also ich weiß nicht, wie es ihr seht. Ich bin persönlich wirklich eher etwas unzufrieden bei dem Spiel, würde ich sagen. Ich meine, erstmal zum Spiel, sagen wir es mal so. Das Spiel ging 1-1 aus, Tore 58 Minuten von Zeitz nach einer Ecke, wobei Mörschel und Mai zu spät zum Kopfball kamen. Das, der Ausgleich, 62 Minuten, der Sohn kam für Hosiner im Spiel rein und eine starke Vorbereitung für Königsdorfer. Also wieder da schön durchgetribbelt ist im Strafraum. Ich denke mal, der wird nach dem Aufstieg schwer zu halten sein, denke ich. Also warum bin ich mit dem Spiel unzufrieden? Ich finde, wir sind offensiv zu spät aufgewacht. Also ich finde, es war ein sehr taktisches, sehr defensives Spiel. Wobei Saarbrücken zuerst eher am Drücken war, finde ich. Also wenn wir allein an die Großchance der 7. Minute denken von Jakob, als den Ball eigentlich aus, ja, keine Ahnung, 5 Meter Entfernung gegen die Latte haut. Und dann wir mit unserer, nenne ich mal, Halbchance vor der Halbzeit, als da ein bisschen Tumult im Strafraum war. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir hätten in der ersten Halbzeit viel mehr machen können. Wir sind irgendwie, weiß nicht, wir sind dann nie aus dem Ding gekommen. Wir haben da zu viel hinten rumgespielt und nach vorne auch zu behäbig. Also da fehlte vielleicht so ein kleines, weiß nicht, ein neuer Impuls irgendwie. Ich meine, nach dem 1-1 gab es auf beiden Seiten Chancen. Knipping, 71 Minuten, den Kopfball, der Batz sehr gut hält, leider. Dann die 80 Minuten Kuras gegen Proll im 1-1. Karte 83 Minuten von Kerber knapp gerettet. Oder auch der Schuss von Meier 87 Minuten geblockt. Da hat irgendwo das Glück gefehlt, aber viel zu spät aufgewacht. Also wenn wir erst ab der 62. Minute anfangen, irgendwie was offensiv auf die Reihe zu bekommen, wird es im Verleitungsverlauf, finde ich, persönlich schwer. Ich meine, das soll jetzt nicht negativ klingen, also okay, doch schon. Aber in dem Sinne meine ich, dass wir offensiv ja schon sehr stark sind. Ich glaube, wir haben mit 1860 die stärkste Offensive der Liga und wir haben ja erst vor Saarbrücken 2 Spiele 4-0 gespielt. Also es war wirklich nicht die Leistung insgesamt schmälern. Saarbrücken war auch ein sehr, sehr starker Gegner, muss man ja zugeben. Die standen ja wirklich hinten sehr kompakt und haben auch kaum Räume gelassen. Und auch sofort, wenn Dynamo den Ball hatte, waren die sofort hinten. Also war ein sehr schweres Spiel. Was mich auch ein wenig gestört hat, war von unserem Coach Schinski, dass er meiner Meinung nach zu wenig gewechselt hat. Ich denke, ein Kreuzer vielleicht hätte noch ein wenig offensive Impulse gegeben, aber neben dem Wechsel von Stor für Da Ferner und Hosener für Sohm kam ja nichts mehr, glaube ich. Ich glaube auch, Stefanek hätte auch was gebracht, obwohl er auch sehr viel der Form hinterher rennt. Ja, im Endeffekt ist es 1-1 doch gerecht. Wir kamen halt offensiv nicht zur Pötte sozusagen. Beide Mannschaften sehr defensiv. Ja, ist halt eben so, ne? Naja, und jetzt ein Punkt Abstand zum zweiten Platz. Da Rostock gewonnen hat gegen Türkgücü mit 3-0, sind wir immer noch Erster, aber weniger Abstand. Ingolstadt jetzt Dritter, aber wir haben 10 Punkte Abstand zum vierten Platz und das ist ja erstmal schon mal sehr, sehr gut. Eigentlich kann man an sich nicht viel meckern. Also nur die erste Hälfte der Saison, oder sagen wir mal das erste Drittel, gab es wirklich Spiele, da hätten wir wirklich viel besser spielen können. Und da gab es auch noch Diskussionen. Und muss ich sagen, war ich etwas, nennen wir es mal, skeptisch, was die Saison angeht und auch was Coach Schinski angeht. Naja. Aber Leute, am Mittwoch, nächstes Spiel gegen Wiesbaden. Nachholspiel, 19. Spieltag. In der dritten Liga haben wir gegen die 8-mal gespielt, haben 5-mal gewonnen, 2-mal unentschieden gespielt und 1-mal verloren. Und das letzte Spiel, fand ich auch interessant, das wieder ins Gleiche zu rufen, ging 2-3 für uns aus. Das war der Abstiegskrimi, 30. Spieltag, letzte Saison in der 2. Liga. Das war der erste Sieg nach dem Restart sozusagen. Die Torschützen für uns waren Franke mit dem Eigentor, Patrick Schmidt und der letzten Minute Marc Kiernock. Falls noch ein paar wissen, Patrick Schmidt ist am Ende vom Platz geflogen mit der gelb-roten Karte. Aber naja, ist halt so, wie es ist. Lustigerweise ist der Einzige, der damals im Kader war von uns, Löwe. Also, da sieht man eigentlich, was für einen Umbruch wir nach der Saison gemacht haben. Das Spiel gegen Wiesbaden wird auch ein Wiedersehen mit Boss werden. Also unserem Torhüter, der leider kein Einsatz bekommen hat, hat ja heute oder gestern ein Interview in der Zeitung gegeben, wo er sagte, dass es zwei eher ungünstige Jahre für ihn waren. Kann ich irgendwo verstehen. Ich meine, er konnte nicht spielen, aber er hatte mit Proll auch einen sehr, sehr, sehr starken Konkurrenten, der auch, obwohl wir abgestiegen sind, sehr gut gehalten hat und sehr gut gespielt hat. Wiesbaden selbst hatte ein schweres Spiel gegen Ingolstadt gehabt. Das ging 2-1 aus. Aber was für uns gut sein könnte, sie bekam im Spiel gegen Ingolstadt zwei Platzverweise. Einerseits Kuhn mit einer Notbremse, andererseits Kempe mit Gelb-Rot. Das heißt, dadurch sind zwei Stamminnenverteidiger nicht spielbar. Also sie können eben gegen uns nicht spielen, da sie gesperrt sind. Ich glaube, es könnte sehr gut für uns sein. Und denken muss man auch, dass gegen Ingolstadt ein schweres Spiel war. Also sie haben dann lange zu 9 gespielt gegen einen sehr starken Gegner, wie wir wissen. Ich denke, das Spiel wird auch schwer werden. Allerdings ist, denke ich, Wiesbaden defensiv anfälliger als Saarbrücken. Also Saarbrücken konnte ja schon in der Saison öfter, bis auf den Formtief, was sie hatten, schon gut zeigen, dass sie eine starke Abwehr haben. Aufpassen, vor allem bei Wiesbaden, ist Malone. Der 20-jährige Stürmer hat schon 11 Tore geschossen. Das ist 20-jähriger, nicht schlecht. Der ist ein sehr schneller Stürmer, auf den man auf jeden Fall aufpassen muss. Weiter muss man auch auf Tietz aufpassen, der schon 9 Tore beigetragen hat. Weiterhin haben wir mit Jankow einen mit 5 Tore einen sehr torgefährlichen Verteidiger. Außerdem mit Boss einen Torhüter, der auch seine Leistung zeigt in der dritten Liga. Also was der für Dinge rausgeholt hat, Wahnsinn. Also ich finde, das wird auch ein schwereres Spiel werden, obwohl ich denke, dass Wiesbaden mehr mitspielen wird als Saarbrücken. Wiesbaden ist nach 2 Niederlagen in Folge motiviert, uns zu schlagen. Ist natürlich klar, ich meine, wir sind Tabellenführer, deswegen ist jeder Verein, der zu uns kommt oder gegen uns spielen will, nochmal motivierter. Da wird halt noch eine Schippe draufgelegt, das ist halt eben diese Favoritenrolle. Das Glück für uns, oder Anführungszeichen Glück, Wiesbaden hat viele Verletzte und Sperren. Also der Eigner zum Beispiel ist verletzt. Sie haben, glaube ich, 6-7 Verletzte und 2 gesperrte Spieler. Und im Prinzip haben die Situation in der Abwehr wie wir im Winter. Also viele gesperrte, viele Verletzte, deswegen wird es keine große Überraschung geben. Allerdings ist die Abwehr auch recht anfällig. Also sie hatten in der Saison schon 38 Gegentore. Das ist im Vergleich zu den anderen Mannschaften unserer Tabellenzone, in Anführungszeichen, sehr viel. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Koczynski Kreuzer spielen lässt vielleicht, statt Königsdorfer. Einerseits, dass Königsdorfer mal sich ausruhen kann, eben für die Rotation. Und andererseits, Kreuzer hat eigentlich auch schon gezeigt, was er kann. Also ich denke, er könnte mal wieder eine Chance bekommen, finde ich. Ja, und in der Woche ist Wiesbaden auch nicht das einzige Spiel, was wir haben. Es kommt noch am Montag 1860. Also ich hätte nie gedacht, dass sie dann doch so absacken, Anführungszeichen, als sie Dritter waren. Jetzt sind sie ja Fünfter mit 44 Punkten und hatten ein krasses Formtief gehabt. Oder sagen wir, nicht Formtief, sondern eher eine sehr durchwachsene Leistung. Aber letzter Spieltag 4-0 gegen Halle gewonnen. Also ich denke, das wird auch ein sehr schwerer Gegner sein. Vor allem, die haben in der englischen Woche ein Spiel gegen Lübeck, was, denke ich, eher für 1860 ausgehen wird. Auch wenn ich Lübeck als eine Mannschaft sehe, die berechtigt in der Liga ist und eigentlich auch gute Spieler hat. Aber ich denke, ich glaube, sie schaffen es nicht mehr. Tut mir zwar etwas leid, weil Lübeck schon ein Verein war, der immer mal wieder in der Liga dabei war. Auch ein Verein ist mit einer recht treuen Fanszene. Aber, naja, sagen wir es mal so, 4 trifft es immer in der Saison. 1860 wird vor allem schwer wegen Mölders. Mölders ist sehr, sehr stark in der Saison, muss man zugeben. Vor allem, wenn man sich überlegt, er ist 35 Jahre alt und hat trotzdem 16 Tore gemacht, stand jetzt. Ich persönlich finde ihn öfter eher unsympathisch als sympathisch. Er wirkt sehr manchmal überheblich in seiner Art und Weise. Aber trotzdem muss man ihn zugutehalten. Er ist ein starker Stürmer, den man auch sehr stark decken muss. Das Problem ist halt auch, dass sie eine sehr schnelle, aber auch sehr körperstarke Mannschaft haben. Also wenn ich zum Beispiel an Lex denke, der ein sehr schneller ZOM ist, also zentraloffensiver Mittelfeldspieler, und Tresse als defensiver Mittelfeldspieler. Also sie sind, vor allem sind die auch sehr, sehr stark als Mannschaft insgesamt. Also klar sticht Mölders heraus mit seinen 16 Toren. Aber da steht trotzdem noch eine Mannschaft dahinter, die auch viele Tore einzeln gemacht hat. Allerdings ist, wenn Mölders rausgenommen wird, viel von der Torgefahr trotzdem weg. Weiterhin hat 1860 auch mit Hiller einen starken Torwart, der auch schon oft gezeigt hat, was er kann. Ja, was kann man dazu sagen? 1860 hat vor allem Probleme mit der Form momentan. Also letzte 10 Spiele, zwar 5 Siege, aber 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Wie gesagt, wenn Mölders ausgeschaltet ist, fehlt etwas der Torgefahr. Ich finde, es wird ein schweres, aber vor allem auch entscheidendes Spiel, um den Abstand zu den Nicht-Aufstiegsplätzen zu verringern. Hier werde ich aber keine Tipps geben, wie wir spielen könnten oder ähnliches, da wir, wie gesagt, in der englischen Woche sind. Das heißt, es kann viel passieren. Kriegt jemand eine 50 gelbe Karte? Fällt jemand vielleicht verletzt aus? Keine Ahnung. Deswegen wird die nächste Folge auch am Dienstag erscheinen, da 1860 ja Montag spielt. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ich denke immer noch, dass diese Spiele, die wir jetzt haben, also diese englische Woche mit Rostock noch eingeschlossen am 4. April, die entscheidendsten Spiele dieser Saison werden, die vor allem darüber Aufschluss geben, steigen wir auf oder nicht. Oder wie sicher steigen wir auf, sage ich mal so. Ich finde, wenn wir wirklich 10 Punkte schaffen von den 4 Spielen, dann sind wir safe durch. Ich hoffe es natürlich, weil es wäre schon sehr, sehr geil, wieder als Erster entspannt aufzusteigen. Vor allem nach so einer solchen Saison, wortwörtlich in der zweiten Liga. Ja. Naja, ich finde, diese 4 Spiele werden wichtigsten sein. Und wenn wir die schaffen, dann sind wir durch. Und mit diesen Worten beende ich hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis bald. So, Schluss jetzt.